alle, vor allen Dingen aber auch die Damen und Herren Sachverständigen, die wir heute ausgewählt haben, sogar bis nach New York. Und insofern ist ja da, ist noch auf dem späten Vormittag. Insofern seien Sie herzlich willkommen. Die heutige Sitzung findet wie vereinbart in hybrider Form unter Vollpräsenz der Mitglieder statt. Ich begrüße zunächst aber erst einmal alle Kolleginnen und Kollegen im Saal. Außerdem natürlich herzlich willkommen den Gästen auf der Tribüne. Gegenstand der Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Richtlinie EU 2023/2226, Bundesdrucksache 21/1937. Soweit Sie als Sachverständiger dem Finanzvorab Ihre schriftlichen Stellungnahmen zugesandt haben, sind diese natürlich an die Mitglieder des Ausschusses verteilt worden. Sie werden auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung. Für das Bundesministerium für Finanzen darf ich im Saal Frau Ministerialdirigentin Wagner begrüßen, recht herzlich willkommen, und Frau Ministerialrätin Ospak, die Sie begleitet. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ferner begrüße ich natürlich die Vertreterinnen und Vertreter der Länder, die sich sicherlich zugeschaltet haben. Nochmal zum Ablauf der Anhörung. Für die Anhörung ist ein Zeitraum von 1,5 Stunden vorgesehen, also bis 17.30 Uhr. Ziel ist es möglichst, dass viele Kolleginnen und Kollegen mit ihrer Fragestellung zu Wort kommen können. Daher haben wir uns auch im Finanzausschuss für diese Legislaturperiode ein Verfahren zurechtgelegt. Die vereinbarte Gesamtzeit wird in Einheiten von jeweils 5 Minuten unterteilt. Die Anzahl der Einheiten richtet sich nach der Größe der Fraktionen und werden dann dementsprechend aufgerufen. In diesem Zeitraum von den 5 Minuten müssen sowohl Frage als auch Antworten erfolgen. Je kürzer die Fragen, desto mehr Zeit bleibt für die Antworten. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitte ich Sie darauf zu achten, dass die folgenden Experten ebenfalls Zeit zur Beantwortung noch verbleiben kann. Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn ihrer Frage immer den Sachverständigen zu nennen, an den sich dann die Frage richtet. Bitte nennen Sie beim Verband nicht die Abkürzung, sondern den vollen Namen, um Verwechslung zu vermeiden. Die Fraktionen haben auch schon ihre Fragesteller dem Sekretariat übermittelt, sodass wir hier auch schon eine Reihenfolge namentlich feststellen können. Für die heutige Anhörung wird auch das Parlamentsfernsehen die Live-Übertragung gewährleisten und im Internet per Livestream auch wird das übertragen. Anschließend ist diese Anhörung natürlich in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Zum Protokoll als Information. Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Zur Erleichterung der Protokollierung anhand der Tonbandaufzeichnung werde ich die Sachverständigen vor Abgabe einer Stellungnahme kurz namentlich aufrufen. Ich bitte um einen Hinweis. Alle Mikrofone, die benutzt werden, schalten sich erst mit einer kleinen Zeitverzögerung insofern ein, dass die Kamera sich erst danach auf Sie richtet, damit Sie auch vollständig übertragen werden, würde ich einfach sagen, Sie machen eine ganz kleine Pause und dann ist auch die Kamera da. Die Übertragung ins Internet ist natürlich, wird aufgezeichnet, das sagte ich schon. Und insofern weise ich zum Abschluss noch mal darauf hin, dass das Mitschneiden der Sitzung, also Bild- und Tonaufnahmen durch Dritte, nicht gestattet ist. Und damit beginnen wir die Anhörung. Und für die Unionsfraktion hat der Kollege Günther die erste Fragerunde. Herr Günther, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank, liebe Sachverständige, für die Einreichung der soweit vorliegenden Stellungnahmen und auch für das heutige Kommen. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Sebastian Becker vom Blockchain-Verband e.V. als dortiger Geschäftsführer. Alle Sachverständigen begrüßen ja erstmal das Ziel der Richtlinie, internationale Steuertransparenz bei Kryptowerten und Geschäften zu schaffen. Die Forderung des Verbandes, die Blockchain-Technologie muss als Schlüsseltechnologie erkannt werden und Teil der Innovationsstrategie des Bundes und der hier ansässigen Unternehmen sein, ist soweit klar. Und durch entsprechende Förderprogramme und institutionelle europaweit koordinierte Zusammenarbeit müssen wir ein leistungsfähiges und sicheres Backend für die digitale Dekade 2030 etablieren. Inwiefern begünstigen jetzt bei DAC 8 die Gesetzesänderung die Integration dieser Blockchain-Technologien in Deutschland? Ist dies aus Ihrer Sicht ein Schritt in die richtige Richtung, um die Technologie rechtssicher und auch insbesondere datenschutzkonform einzusetzen?
Herr Becker, Sie haben das Wort. Und ein Hinweis, es ist der Bundesverband. Das nochmal zur Richtigstellung. Es ist irrtümlich anders übermittelt worden. Insofern, Herr Becker, Sie haben das Wort.
Danke, Herr Vorsitzender, werte Kolleginnen und Kollegen. Besten Dank auch für die Frage. Wir merken jetzt, dass die Blockchain-Technologie dafür sorgt, dass die Finanzarchitektur, mit der nicht nur unsere Finanzsysteme zu tun haben wird, sich verändert, und zwar nachhaltig. Insofern begrüßen wir nicht nur die Umsetzung des vorliegenden Gesetzes Richtung mehr Steuergerechtigkeit, sondern glauben auch, dass sich die Möglichkeit bietet, Innovationen in sowohl die Behörden als auch die Finanzindustrie und benachbarte Wirtschaftssysteme einzuführen. Die überlegenen Fähigkeiten der Blockchain Richtung Transparenz und Automatisierung sind hier die Grundlage. Wir müssen allerdings aufpassen, dass wir bei der Definition von Begriffen sehr klar sind, weil die Aufwände, die den Schätzungen für die Umsetzung zugrunde liegen, unserer Meinung nach deutlich zu niedrig angesetzt sind. Gleichzeitig sollten wir dafür sorgen, dass der Staat nicht nur beim Enforcement im Steuerbereich diese, ich nenne es mal, Voraussetzungen der Blockchain-basierten Transaktionshaltung nutzen, sondern auch für die Modernisierung im Finanz-, im Steuerbereich, in der Behördenlandschaft und auch in der Industrie. Insofern hoffen wir, dass nicht nur unseren Startups, denn wir alle wollen ja eine souveräne europäische Wirtschaft erlangen, dass die nicht nur durch Compliance-Anforderungen unter Druck gesetzt werden, sondern dass sie eben auch mit dem Staat zusammen partnerschaftlich die nötigen Schritte unternehmen können, um zum Beispiel Kryptoforensik oder andere Schulungsthemen, die anstehen, umzusetzen. Insofern, wir begrüßen das vorliegende Umsetzungsgesetz, warnen aber, dass nicht nur die Compliance-Anforderungen recht hoch sind, gerade für die Startup-Landschaft, sondern dass die dringend benötige weitere Klärung von Begrifflichkeiten und auch der Umsetzung dann in der Steuerpraxis frühzeitig geschehen müssen, da sonst etliche der hiesigen Akteure überfordert sein werden. Nicht nur auf Behördenseite, sondern auch auf Anbieterseite. Danke für die erste Möglichkeit zur Stellungnahme.
Das Wort geht an den Kollegen Günther. Bitte schön.
Auch nochmal dann die Nachfrage an Herrn Becker. Wie schätzen Sie den Erfüllungsaufwand im Einzelnen für die Wirtschaft ein, sowohl bezogen auf Sach- als auch Personalkosten?
Herr Becker, Sie haben das Wort.
Danke für die Frage. Da wir keine große Rechercheabteilung unterhalten als Verband, kann ich hier keine Quantifizierung abgeben. Ist es uns aber allen klar, dass der Fachkräftemangel auch in den Behörden natürlich ein Problem ist und sich verschärfen wird. Und da es hier um sehr viele Daten geht und das bisherige Datenvolumen wohl um ein Vielfaches ansteigen wird, müssen vor allem systemische Erstinvestitionen getätigt werden, die sich dann aber natürlich auch rentieren können. Wir wollen als Analogie zum Beispiel darauf hinweisen, wir hatten im ESG-Reporting-Bereich gerade auch im letzten Wahlkampf häufig die Äußerung, das Reporting-Aufkommen nötigt der Wirtschaft zu viel ab und würde Margen fressen. Wir müssen aber hier in Deutschland umdenken und sagen, wir haben mit der Technik nun mal die Tools an der Hand, um nach einmaliger Erstellung solcher Systeme auch eine echte Steuerhoheit zu erlangen. Und das müssen wir eben einsetzen, dass unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt, genauso wie die Behörden. Danke.
Vielen Dank, Herr Becker. Für die Fraktion der AfD hat der Kollege König das Wort. Bitte schön, Herr König.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an alle Sachverständigen, auch für die umfangreichen Ausarbeitungen. Jetzt noch eine kurze Frage. Wo ist denn die Deutsche Steuergewerkschaft? Die ist zugeschaltet. Dann haben wir ein paar Fragen an die Deutsche Steuergewerkschaft. Und zwar, der Gesetzentwurf hat ja einen jährlichen Verwaltungsaufwand von über 10 Millionen Euro und einmalige Kosten von knapp 32 Millionen Euro. Wie lautet Ihre Einschätzung? Sind diese Kosten für die Finanzbehörden realistisch? Wird es mehr oder weniger? Und wer trägt letztlich die Belastung? Wir wissen alle, Diese Belastung trägt am Ende der Kunde bzw. der Steuerzahler. Aber wie wird das aus Ihrer Sicht, werden diese Kosten überwälzt und in welcher Form?
Und damit übergebe ich an Herrn Köhler, Köbler, der online zugeschaltet ist. Herr Köbler, Sie haben das Wort.
Ja, sehr geehrter Herr König, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, zunächst mal ein herzliches Dankeschön für die Frage. Zuletzt war ja die Frage, wer trägt die Belastung? Ich glaube, insgesamt muss man hier ein bisschen unterscheiden. Natürlich wird entsprechende Analyse auch Geld kosten, wird Personal auch binden, aber es kommt ja auch was zurück. Und ich glaube, man muss sich vergegenwärtigen, dass wir derzeit und die Europäische Kommission schätzt den Steuerausfall auf einen Milliardenbetrag, der innerhalb der EU stattfindet. Wir schätzen als Deutsche Steuergewerkschaft den Steuerausfall in diesem Kryptobereich auf einen dreistelligen Millionenbetrag jährlich. Das heißt also, dass sich diese Investitionen in die Verwaltung, in entsprechende Datenanalyse-Tools sehr gut rentieren. Also das heißt, es kommt definitiv mehr Geld in den Staatshaushalt zurück. Und was wichtig ist, und ich glaube, das ist auch Teil der Frage, wer muss die Rechnung zahlen? Im Moment zahlen die Rechnung all diejenigen, die ehrlich sind und ihre Steuern entrichten. Und wir haben international sehr gute Beispiele, beispielsweise in Amerika, also die IRS, die amerikanische Steuerverwaltung, hat vor 2 Jahren etwa eine Aktion durchgeführt, eben auf diesen Kryptomarkt, genannt Hidden Treasure. Und sie haben insgesamt 3,5 Milliarden US-Dollar sichergestellt, die eben aus Steuerhinterziehung, aber vor allen Dingen auch Finanzkriminalität stammen. Und von daher, glaube ich, ist es schon wichtig, dass wir auch die deutsche Steuerverwaltung in die Lage versetzen, hier zu agieren und eben Recht und Gesetz, und das ist der Auftrag einer Verwaltung, durchzusetzen. Also Zusammenfassung. Ich glaube, diese Investitionen im Gesetzentwurf sind milde geschätzt. Also ich würde mir wünschen, dass man noch mehr investiert, wohl wissend, dass der, ja, in der Wirtschaft würde man sagen, Return on Invest definitiv höher sein wird als die Ausgaben.
Vielen Dank, Herr Köbler.
So,
Sie haben das Wort, Herr König.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dann hätte ich genau zu dem Zusammenhang Recht und Gesetz und Durchsetzen, hätte ich noch eine Frage an den Blockchain-Bundesverband. Jetzt habe ich es, Herrn Becker. Wie bewerten Sie denn die Meldepflichten für Kryptotransaktionen, Kryptowertetransaktionen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf innovative Blockchain-Unternehmen? Droht für normale Unternehmen eine Abwanderung ins Ausland? Droht für Leute, die, ich sag mal, halbseidene Geschäfte machen, auch eine Abwanderung in Oasen, die nicht sozusagen Teilnehmer am internationalen Datenaustausch sind? Also wagen Sie da eine Voraussage, wie die verschiedenen Akteure in dem Markt mit dem neuen Gesetz umgehen werden?
Herr Becker, Sie haben das Wort.
Ich versuche es kurz zu halten. Die Blockchain an sich ist ja nicht anonym, wie immer wieder berichtet wird, sondern pseudonym. Das heißt, als Verbrecher in Anführungszeichen macht es wenig Sinn, über die Blockchain zu arbeiten. Das hat sich in der Zwischenzeit, glaube ich, rumgesprochen. Insofern ist der Sachverhalt da, glaube ich, einigermaßen klar. Und ja, wie so vieles in Deutschland geht es um die Stimmung. Das meinte ich vorhin damit, wir brauchen diese Innovationen auf Behördenseite, auf Seiten der Wirtschaft. Wir bürden das im Moment Banken wie Startups gleichermaßen auf, die Compliance herzustellen. Das ist aber eher ein systemisches Invest, das uns hoffentlich alle nach vorne bringt. Deswegen wäre es eben auch gut, wenn wir nicht nur beim Enforcement, sondern eben auch in anderen Wirtschaftszweigen, wo es um effizientere Prozesse geht, auf das Wissen und die Technologie zugreifen. Wir haben hier hervorragende Anbieter im deutschen Markt, die häufig eben um einen Faktor 10 schlechter finanziert sind wie US-Anbieter. Das heißt, je höher die Auflagen sind, desto höher wird der Wettbewerbsnachteil im internationalen Vergleich.
Vielen Dank, Herr Becker. Ich gebe das Wort an die Kollegin Heiligenstadt von der SPD-Fraktion. Bitte schön.
Ja, auch von meiner Seite, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Sachverständige, ein herzliches Dankeschön für Ihr Erscheinen und für Ihre Teilnahme und auch für die teilweise ja umfangreichen schriftlichen Stellungnahmen schon mal vorab. Meine Frage richtet sich an die Deutsche Steuergewerkschaft, Herrn Köbler. Welche globalen Auswirkungen erwarten Sie durch die Einführung von DAC 8 auf Drittstaaten außerhalb der EU, insbesondere auch auf Länder, die als sogenannte Steueroasen gelten? Wie gehen andere EU-Staaten hiermit um und wie realistisch ist es aus Ihrer Sicht, dass internationale Plattformen, insbesondere solche ohne Sitz in der EU, diese Daten auch vollständig und korrekt erfassen und melden können, vor allem bei bestehenden Kunden, wenn sie diese neuen Instrumente haben? Vielleicht haben Sie da einen Überblick seitens der Deutschen Steuergewerkschaft.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Herr Kollege Kübler, Sie haben das Wort.
Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön für die Frage. Ich glaube, es ist wichtig und entscheidend. Es liegt eine OECD-Initiative insgesamt zugrunde, die CAF-Initiative. Und was hier zunächst mal schon erstaunlich ist, dass 67 Länder mittlerweile mitmachen und zum Teil übrigens auch Länder, die gemeinhin als Steueroase gelten. Also zum Beispiel Cayman Islands sind dabei, aber auch ich sage jetzt auch mal, Amerika hat sich angeschlossen, obwohl sie ja vom Meldewesen dann ein bisschen ausscheren. Aber im Grunde genommen, es sind insgesamt sehr, sehr viele dabei. Und das ist ein wichtiger Schritt. Und trotzdem ist es natürlich jetzt als Steuerverwaltung unglaublich wichtig, an diese Daten zu kommen. Und Sie haben vollkommen recht, wenn jetzt eine Crypto-Base in einem Land sitzt, das eben nicht an diesen Meldeverfahren teilnimmt, dann wird es für die deutsche Steuerverwaltung schwierig, an diese Daten zu kommen. Aber, und mir ist jetzt ganz wichtig zu sagen, dass DAC 8 in diesem Prozess jetzt ein unglaublicher Schritt nach vorne ist, weil im Moment sind wir schon so ein bisschen im nebeligen Terrain unterwegs. Also das heißt, wir bekommen eigentlich keine richtigen Daten. Das heißt, wir gehen jetzt erst mit der Steuerfahndung, ist es in der Regel raus, wenn konkrete Verdachtsmomente da sind. Also das heißt, man muss schon auch sagen, dass der Markt insgesamt mittlerweile ein gigantisches Ausmaß erreicht hat. Also es ist die Rede davon, dass eine Kapitalisierung von über 2 Billionen US-Dollar mittlerweile vorhanden ist und die täglichen Transaktionsvolumina im hunderte Milliardenbereich liegen. Und von daher ist es einfach auch zum Teil Unwissenheit der Bürgerinnen und Bürger. Und anders als das bei normalen Kapitalerträgen der Fall ist, wo Banken eben eine große Rolle spielen, gilt es jetzt schon auch langfristig, dass man eben diese Plattformen, diese Dienstleister da eben auch mit ähnlichen Pflichten ausstattet, wie man das eben auch bei Banken macht. Also von daher, Zusammenfassung, Steueroasen ist ein Problem, muss man international angehen, braucht es aber eben auch den Druck aus Deutschland heraus, dass möglichst viele in diesen CAF-Verfahren mitmachen.
Vielen Dank, Frau Haldienstadt, bitteschön.
Ja, dann schiebe ich noch eine zweite Frage hinterher, in der Hoffnung, dass Sie dann ausreichend Zeit noch haben. DAC 8 sieht ja auch vor, Kryptodienstleister umfassende Meldungen an die Finanzbehörden über ihre Kunden abgeben müssen. Und sofern diese Meldungen unvollständig oder verspätet erfolgen, dürfen Sie auch Bußgelder festsetzen. Inwieweit sind Sie denn überhaupt derzeit in der Lage, unabhängig von der Mithilfe der Dienstleister auf diese relevanten Kundendaten zuzugreifen? Welche Informationen liegen Ihnen denn typischerweise bereits vor und welche Daten bleiben ohne aktive Mitwirkung der Plattform in der Regel dann auch unzugänglich?
Ja, Herr Köbler, Sie
haben es so. Sorry. Im Moment ist es so, dass wir fast keine Daten bekommen und das soll jetzt eben geändert werden. Und Sie haben es angesprochen, also dieses Thema Bußgeld. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man sofort mit dem Bußgeld ums Eck kommt, aber es ist trotzdem einfach wichtig. Und wir haben das auch beim Plattformsteuertransparenz gesehen, dass ja in eine ähnliche Richtung kommt. Also das heißt, wir brauchen im Idealfall strukturierte Daten von diesen Coinbases. Das ist das alles Entscheidende, weil ohne diese strukturierten Daten sind eben auch technische Analysen wie Machine Learning, eben auch Mustererkennungssoftware. Und wir sind da zum Teil schon ganz gut aufgestellt. Wir können besser werden. Aber die alles entscheidende Grundlage ist eben die Datenqualität. Und von daher ist jetzt DAC 8 so unglaublich wichtig, dass wir eben genau diese Datenqualität bekommen. Und das Also aus Erfahrungswissen heraus ist es meistens dann so, dass diese Datenqualität nicht immer gut ist. Und von daher ist es eben auch von Vorteil, wenn diese Daten beispielsweise auch das Geburtsdatum enthalten. Also das heißt, möglichst umfangreich.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Grüne der Kollege Lux. Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich finde es erstmal sehr gut, dass wir bei der DAG-8-Richtlinie in die Umsetzung kommen, weil diese Richtlinie natürlich erstmal Schlupflöcher schließt und Transparenz schafft. Und das ist erstmal vernünftig. Aber ich habe zwei Bemerkungen und damit eingehend auch zwei Fragen, nämlich an Herrn Professor Jörg Bieboff. Erstens, wie beurteilen Sie die Wirksamkeit der im Gesetzesentwurf geplanten Meldepflichten, auch im Hinblick auf mögliche Geldwäsche über dezentralisierte oder anonyme Wallet-Strukturen, die außerhalb regulierter Anbieter liegen? Und zweitens, wie soll ohne die dezidierte Schnittstelle zu FIO oder zu AMLA beim Datenaustausch in DAG 8 sichergestellt werden, dass Informationen über auffällige Kryptotransaktionen auch zur effektiven Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung genutzt werden, kann überhaupt ohne eine klare Schnittstellung zu FIO und zu AMLA das sichergestellt werden, dass Informationen über Kryptotransaktionen dort genutzt werden können?
Vielen Dank und ich rufe Herrn Professor Bibo auf. Bitte schön.
Zunächst einmal guten Tag aus New York, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Fragen. Es wurde im Vorwege schon deutlich von den anderen Äußerungen, dass man mit diesem Gesetz nicht alles wird greifen können. Das Gesetz ist wichtig, absolut erforderlich. Aber es werden weiterhin Möglichkeiten bestehen, außerhalb der OECD-Länder, wir nennen das traditionell Steueroasen, Geschäfte mit diesen neuen Zahlungsmitteln zu ermöglichen. Da muss man also anders herangehen. Da braucht es zusätzliche Maßnahmen. Was die zweite Frage angeht, die Schnittstelle zur FIU, würde ich sagen, ist absolut erforderlich, dass die Behörden, also nicht nur die Steuerbehörden, sondern auch die anderen Behörden, die an der Kriminalität bei Finanztransaktionen und so weiter beteiligt sind, dass das unbedingt miteinander koordiniert werden muss. Da muss zusammengearbeitet werden. Ansonsten wird das letztlich die Effizienz stark vermindern, denke ich.
Herr Lux, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank schon mal bis dahin. Ich habe noch eine weitere Frage an Sie, nämlich ist ja sozusagen auch schon angesprochen worden, dass das Gesetz ja auch vorsieht, mit sogenannten qualifizierten Drittstaaten zu kooperieren und dort auch den Informationsaustausch zu wahren. Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass nicht kooperative Staaten als Ausweichorte von unregulierten Kryptogeschäften genutzt werden und welche Maßnahmen werden erforderlich, um solche Schlupflöcher, also auch die Schlupflöcher, die Sie gerade noch mal angesprochen haben, effektiv zu schließen und auch zu vermeiden?
Herr Professor Bibo, bitte.
Ja, vielen Dank. Also diese neuen Zahlungsmethoden über Krypto sind global einsetzbar. Letztlich beherrschen wird man das halt nur durch wirklich internationale Kooperation. Wenn da jetzt 67 Länder aufgrund dieser OECD-Initiative dran teilnehmen, dann bedeutet das, dass über 100 Länder nicht dran teilnehmen. Und das ja, Steueroasen, wir wissen, das ist keine neue Herausforderung, das hat es immer gegeben. Und es hängt alles davon ab, inwieweit man sich jetzt einigt, Druck auf diese Länder auszuüben und andererseits Mittel und Wege zu finden, diese Technologien selbst hinreichend zu beherrschen, um auch Transaktionen zu fassen, die über diese nicht kooperierenden Drittstaaten stattfinden. Das Gesetz allein wird diesen Kreis nicht fassen. Ja, das Gesetz ist wichtig. Es wird für Deutschland, für die EU ein wichtiger Schritt sein, den Kryptobereich zu erfassen und die Menschen, die diesen Kreis nutzen, legal für legitime Zwecke nutzen wollen, für die ist das ja auch absolut positiv, dass da ein rechtlich gesicherter Rahmen geschaffen wird. Aber es wird natürlich andere in andere Kanäle schicken und diese anderen Kanäle muss man durch andere Mittel greifen.
Vielen Dank für die Punktlandung. Und der nächste ist in der Reihenfolge die Unionsfraktion mit dem Kollegen Günther.
Die EU ist ja mehrfach schon mit benannt worden und meine nächsten Fragen gehen an die EU-Kommission, an die Frau Generaldirektorin für Steuern und Zoll, Eva Koschegi. Ja, mit dem DAG 8 Umsetzungsgesetz werden ja die rechtlichen Grundlagen, die zwischenstaatliche Zusammenarbeit der Steuerbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Bereich der direkten Steuern zugrunde liegen, weiterentwickelt. Und wie beurteilen Sie das Umsetzungsgesetz? Welchen Zweck verfolgt der Richtliniengeber damit? Und geht das Umsetzungsgesetz über das erforderliche Maß der Richtlinie hinaus? Vielleicht können Sie dann die Beurteilung geben.
Vielen Dank, Herr Kollege. Frau Koschegi, Sie haben das Wort.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung und danke auch für die Fragen. Meiner Meinung ist der Gesetzesvorschlag an die Richtlinie angepasst und geht nicht darüber hinaus, was auch sehr wichtig ist, auch im Zusammenhang mit dem CAF von der OECD, damit beide zusammenspielen können.
Vielen Dank, Herr Kollege Günther. Sie haben weiterhin das Wort.
Ja, vielen Dank erstmal dafür. Können Sie noch mal eine Bewertung abgeben, vielleicht wie in anderen EU-Ländern die vorliegende Richtlinie umgesetzt wurde? Das wäre vielleicht auch noch mal wichtig.
Frau Koschegi, Sie haben das Wort.
Soweit wir wissen, in den anderen Mitgliedstaaten wird die Richtlinie genauso umgesetzt, wie sie vorgeschlagen wurde. Die Kommission will hauptsächlich, dass die Mitgliedstaaten nicht über die Richtlinie hinausgehen, damit es auch einfacher für die Kryptoanbieter ist, sich in allen Ländern anpassen zu können. Was auch wichtig ist, ist das Zusammenspiel von DAG 8 und der Verordnung für die Kryptomärkte. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt auch hier, weil nur zusammen, und deswegen haben wir uns in DAG 8 an die Verordnung gehalten, weil dieses Zusammenspiel von beiden ist sehr wichtig. Und das erlaubt auch im großen Rahmen die Crypto-User abzudecken.
Vielen Dank. Herr Günther, Sie haben noch 2 Minuten, über 2 Minuten. Bitte.
Soweit ist erstmal, sind meine Fragen erstmal bezüglich der EU-Kommission beantwortet. Dann machen wir weiter.
Dann machen wir.
Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne noch mal bei dem Steueraufkommen und der Datengrundlage bleiben als Voraussetzung, um dann auch eine Besteuerung tatsächlich umzusetzen und die Vermögen und dann auch tatsächlich die möglichen Steuereinnahmen abschöpfen zu können. Denn die Antwort auf meine kleine Anfrage seitens der Bundesregierung hat mich doch etwas konsterniert zurückgelassen, weil in dieser Antwort kaum deutlich wurde, dass die Bundesregierung veritable Erkenntnisse zu dem Potenzial, was vorliegt, da ist. Und deswegen würde ich gerne zunächst an Professor Dr. Pierre Georg die Frage stellen, weil Sie darauf hingewiesen haben, dass es plausible branchenseitige Schätzungen zu Kryptogewinnen in Deutschland gibt, etwa die Blockpit-Studie mit rund 47,3 Milliarden Euro realisierten Gewinn 2024. Wie hoch schätzen Sie denn auf dieser Basis die tatsächlichen Steuerausfälle durch unzureichende Erfassung von Kryptogewinnen ein und welche Daten oder Berichtspflichten wären aus Ihrer Sicht nötig, um die Lücke zu schließen? Wir haben ja jetzt schon an vielen Stellen auch zum Beispiel durch Herrn Köbler gehört, was er für ein Potenzial sieht mit einem dreistelligen Millionenbetrag, der beispielsweise abschöpfbar wäre.
Ja, vielen Dank.
Und vielen Dank, Frau Kollegin. Herr Professor Georg, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung und auch für die Frage, Frau Abgeordnete. Vielleicht zur Einschätzung der Gewinne, die 2024 angefallen sind. Da ist zunächst mal der Gesetzentwurf ganz klar zu begrüßen, denn es zeigt sich, die Datengrundlage ist nicht gut bisher. Das kam auch aus der Kleinen Anfrage heraus und hat mich auch ein bisschen überrascht, weil die Blockbit-Studie wird jedes Jahr vorgestellt, kommt aus der Industrie. Blockbit ist einer der führenden Kryptosteueranbieter, davon gibt es mehrere im deutschsprachigen Raum. In deren Studie kam raus, ganz genau auch wie in der Begründung der Bundesregierung zum vorliegenden Gesetzentwurf, dass es ungefähr 7 Millionen Kryptonutzer und Nutzerinnen in Deutschland gibt. Auf deren Daten, also die haben 10.000 dieser Nutzerinnen genommen, die bei ihnen in der Datenbank drin sind, und haben dann daraus extrapoliert, wie sich das für die Bundesrepublik verhält, indem man eben das repräsentativ abbildet. Auf deren Daten kam dann raus, dass das zu 47,3 Milliarden Gesamtgewinne für 2024 geführt hat. Also dieser dreistellige Millionenbetrag kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich würde denken, dass der deutlich höher liegt, basierend auf den Industriestudien, die wir dazu haben. Hinzu kommt, dass aus anderen Industriestudien von Divly, also einem weiteren dieser Anbieter, kommt heraus, dass bei den Kryptonutzerinnen und Nutzern in Deutschland gerade mal 3% ihrer Steuerpflicht nachkommen. Das heißt, wir haben da ein erhebliches Vollzugsdefizit. Und in diesem Sinne ist auch das, was aus NRW kam, ganz deutlich zu begrüßen. Das ist ein ganz toller Erfolg, den die Steuerfahndung da hat und wo man unbedingt weiter darauf aufbauen sollte. Man kann versuchen, so ein bisschen zu extrapolieren, wie schreibt sich das fort. Ja, diese 47,3 Milliarden sind für einen Zuwachs der Marktkapitalisierung in Kryptomärkten von 1.000 Milliarden im Jahr 2024 zu sehen. Bis jetzt sind wir für 2025, also bis Freitag, als es dann kurz um 10% runterging, 20 Milliarden vernichtet wurde, bis auf einen Trader, der kurz vorher einen Account aufgemacht hat, 200 Millionen Dollar Gewinn gemacht hat innerhalb von 2 Stunden und sich dann wieder verabschiedet hat. Also bis kurz davor waren die Gewinne bei ungefähr 575 Milliarden. Das heißt, was hier im Raum steht als möglicherweise zu erfassen von einer Steuer, sind zweistellige Milliardenbeträge, deutliche zweistellige Milliardenbeträge. Da finde ich es sinnvoll und wichtig, dass wir so viele Daten wie notwendig erheben, um dieses erhebliche Potenzial auszuschöpfen. Zum Beispiel im aktuellen Entwurf wird vorgesehen, Transaktionen abzufragen. Das ist gut, das ist richtig. Man könnte aber genauso gut die Stocks, also die vorhandenen Beträge abfragen und nicht nur die Transaktionen, sodass dann eben daraus hervorgeht, wie viel ist denn pro Quartal, pro Jahr, wie auch immer man das machen will, wie viel hat denn jeder Nutzer tatsächlich, um möglicherweise Buchgewinne irgendwann zu besteuern. Also ich glaube, dass gerade in diesem Bereich, wo sehr viele Leute tatsächlich sich nicht an ihre gesetzlichen Vorschriften halten, erhebliches Potenzial liegt. Und ich hoffe, dass der Gesetzesentwurf nur ein erster Schritt ist, um das tatsächlich auch abzuschöpfen und auszunutzen.
Vielen Dank, Herr Professor Georg. Und ich gebe das Wort an ich sehe den Namen nicht, Frau Heine. Frau Wieland, bitte. Nieland.
Ja, vielen Dank, nicht. Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den Vertreter des Instituts für Digitalisierung im Steuerrecht, Herrn Steger. Sie schlagen in Ihrer Stellungnahme die Einrichtung einer Übergangs- und Testphase vor, im Prinzip einen kontrollierten Rahmen, um die technische Umsetzung zu erproben. Sie nennen das Sandbox, also Sandkiste. Also Sie wollen die datenschutzrechtlichen Anforderungen erproben, abstimmen, die technischen Abläufe, das Gleichgewicht zwischen Steuertransparenz und Datenschutz finden. Und vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, welche inhaltlichen Schwerpunkte und Prüfziele sollte eine solche Sandbox aus Ihrer Sicht haben, um sowohl die technische Umsetzbarkeit als auch die Vereinbarkeit der Meldepflichten mit den Grundsätzen der Datenminimierung und des Datenschutzes zu gewährleisten.
Herr Steger, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Also als erstes eine Sache, die höre ich heute sehr oft, das ist Steueroasen. Also ich gehe gleich auf Ihre Frage ein, nur vorab, das mit den Steueroasen. Ich glaube, ich sollte nicht unser Kernziel sein. Ich glaube, es geht darum zu beweisen, dass die ehrlichen Bürger das machen. Und die Sandbox ist bei uns einfach aus der Erfahrung heraus, also wir gehen ja um die Digitalisierung, um Steuerrecht, mehr Automatisierung und Geschwindigkeit dabei. Und da stellt sich halt die Frage, wenn man sich die Kassensicherungsverordnung angeguckt hat, da hat es 2020, gab es eine Meldepflicht im elektronischen Datensatz und 2025 war die Finanzverwaltung in der Lage, diese Datenpflicht abzurufen. Das heißt, wir wollen einfach, wenn man sich die Vorstellung macht, wenn wir 7 Millionen Kryptonutzer nehmen, und wir nehmen mal davon an, dass jeder nur 1000 Transaktionen macht, dann kommen wir auf Datensatzvolumina, die mit dem menschlichen Verstand nicht mehr zu erfassen sind. Und ich sage mal, Nordrhein-Westfalen als Spezialstelle für Krypto.de, also Bitcoin.de, haben ja sehr geringe Mengen an Datensätzen. Also wir reden hier über Milliarden Datensätzen, die pro Jahr eingespielt werden. Die muss die Finanzverwaltung zuordnen und verarbeiten. Und da haben wir gewisse Zweifel, ob das mit unseren technischen Möglichkeiten der Finanzverwaltung, die heute nur 10 Megabyte zum Beispiel als Beleg annehmen kann, ob das funktionieren wird. Deshalb sagen wir, man sollte es erstmal in einer Sandbox ausprobieren, was natürlich vom gesetzgeberischen, von der DRC-8-Verordnung dann sportlich ist. Aber irgendwo müssen wir einen Testrahmen haben, weil wir sind jetzt eigentlich schon fast bei der Einführung.
Kollegin Nieland?
Ja, bitte. Vielen Dank. Dann hätte ich folgende Frage noch des Weiteren an Sie zu den Meldepflichten für die Kryptowährung und digitale Zahlungsinstrumente. Wie ist das für kleine Unternehmen und Steuerberater mit der, wie praxistauglich sehen Sie das? Oder anders gefragt, ist der Bürokratieaufwand, sind die Aufwendungen verhältnismäßig?
Ich denke,
Fragezeichen.
Herr Steger, Sie haben das Wort.
Ich denke, dass die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt werden wird, sondern dass wir zu unverhältnismäßigen Bürokratieaufwand kommen, dass die Bürger überzogen werden mit überbordender Bürokratie. Also ich würde den Faktor verzehnfachen, wahrscheinlich Aufwand für den Bürger, weil wir werden Listen bekommen, wo hunderttausende Transaktionen zu erklären sind, weil wir Self-Custody halt nicht einschließen, sodass wir unvollständige Datensätze haben. Wir haben auch Exchanges, die die Daten nicht in einem guten Format liefern, sodass das, sage ich mal, bei der Verarbeitung, wir haben Zeitsprünge auf der Welt, weil wir haben ja, sage ich mal, die gesamten Zeitzonen aller Welt dann am Ende dabei, sodass wir echte Probleme kriegen werden in der Auswertung.
Vielen Dank. Herr König.
Herr König,
ja. Ja, dann hätte ich mal eine Frage ans Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität. Und zwar, wie effektiv können denn die neuen Meldepflichten aus Ihrer Sicht Steuerhinterziehung verhindern, wenn die Finanzbehörden bereits heute an Kapazitätsgrenzen stoßen? Und sind die geschätzten Kosten von ungefähr 500.000, also 500.000, realistisch?
Vielen Dank. Und damit hat Herr Schmidt das Wort. Bitte schön.
Das Gesetz ist ein erster Schritt zur Minimierung des Ermittlungsaufwands von Strafverfolgungsbehörden dadurch, dass über die Meldepflicht bekannt wird, welcher Kryptonutzer mit welchen Börsen Geschäftsbeziehungen hat. Zurzeit ist der Ermittlungsaufwand derjenige, dass man sich irgendwo eine Eintrittskarte sucht oder auf den Tisch gelegt kriegt und man über aufwendigste Blockchain-Analysen weitere Börsen ermitteln muss, die der Kryptonutzer nutzt. Das wäre eine Information, die man über die Meldungen im DAG-8-Verfahren automatisch kriegen würde und auf der Seite in der Finanzverwaltung erhebliche Arbeit minimieren würde. Die Auswertung der Datensätze nach dem deutschen Steuerrecht, was wir sehr kompliziert gestaltet haben, ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Da muss man mal gucken, was da tatsächlich dann an Arbeitsaufwand auf die Verwaltung zukommt. Es gibt auf dem freien Markt sehr viele freie Anbieter, die Steuerberechnungssoftware für die Mandanten zur Verfügung stellen und die auch gute Ergebnisse produzieren. Und Sinn und Zweck einer Steuererklärung ist ja eigentlich, dass der Bürger nach bestem Wissen und Gewissen seine Besteuerungsgrundlagen darlegt und diese externen Mittel auch nutzen kann.
Vielen Dank, Herr Schmidt. Und damit gehen wir weiter in der Fragerunde und das Wort geht an die Unionsfraktion. Herr Kollege Günther.
Ja, meine Frage richtet sich auch noch mal an das Institut für Digitalisierung im Steuerrecht, Herrn Steger speziell. In der Stellungnahme sprechen Sie ja vor allem die Praktikabilität an, soweit auch Fokus auf technische und auch auf Datenschutzherausforderungen. Das klang eben auch schon so mit an. Bei allen Entwicklungen, gerade im administrativen Bereich, sind die Änderungen durch das Umsetzungsgesetz ein guter Schritt hin zur Digitalisierung, insbesondere bei den Meldepflichten. Und glauben Sie, dass der Gesetzgeber dadurch mehr Sicherheit schafft, sodass die Besteuerung von Kryptowerten damit noch zuverlässiger erfolgen kann?
Vielen Dank, Herr Steger. Sie sind dran.
Ups, oh nicht, sorry. Vielen Dank für die Frage. Gut, es sind mehrere Aspekte. Ich fange mal mit dem letzten an, ob wir damit zu einer faireren und gleichmäßigeren Besteuerung kommen. Ich denke, der erste Grundsatz ist, dass wir sicherlich Steuerhinterzieher damit besser entdecken können. Das dürfte keine Frage sein. Also die Zeiten, das sage ich auch schon seit Jahren, dass man Steuern mit Krypto hinterziehen soll, ist einfach blöd. Also wer das nicht erkennt, sollte das einfach mittlerweile verstanden haben, dass die Finanzverwaltung da aufrüstet, ja. Was wir auf jeden Fall haben, ist, wir werden sehr viele Verdachtsfälle haben, wo die Finanzverwaltung davon ausgeht, dass sie riesige Ergebnisse hat, weil wir das Self-Custody nicht einbeziehen. Ich darf das für die Runde vielleicht einmal ausführen. Der typische Kryptoanleger, ich nehme jetzt mal Herrn Günther vom Sitzen, er ist sozusagen die Exchange. Er verwaltet jetzt meinetwegen von mir 10 Bitcoin. 10 Bitcoin sind ein großes Vermögen, das möchte ich nicht haben. Also hole ich das zu mir auf meine Börse, von der Börse runter und verwahre es selber auf einer Hardware-Wallet. Wenn ich das jetzt zurückschicke zu Herrn Günther auf die Exchange und da verkaufe, dann wissen Sie nicht, was zwischendurch passiert ist. Sie haben keine Vorstellung davon. Und das ist das Problem, was in diesem Gesetz am Ende von der sozusagen Works by Design, was die Finanzverwaltung, diese Lücke kann sie nicht schließen, weil die Exchange liefert nicht die Adresse, zu der es mir geliefert wurde. Und damit werden wir halt viele Fälle haben, wo die Finanzverwaltung davon ausgeht, dass wir Milliarden Gewinne haben. So wie Herr Köbler vorhin gesagt hat, amerikanisches Steuerrecht finde ich total gut, aber ich habe im amerikanischen Steuerrecht keine Spekulationsfrist von einem Jahr. Das heißt, wir werden diese Gewinne, sage ich mal, für den Staat nicht einfahren. Und das sehe ich bei Blockbit auch in der Analyse. Ich weiß nicht genau, ob die die steuerpflichtigen oder die steuerfreien Gewinne mit reingenommen haben. Also da ist unser Steuerrecht einfach sozusagen ein Risiko, dass der Staat sehr viel Geld investiert, sehr viel dem Bürger abverlangt an Bürokratie und wir am Ende zum chaotischen Steuerrecht kommen, weil, wie meine Erfahrungen sind, und das können einige aus der Finanzverwaltung hier bestätigen, wir haben einen Steuerfahnder in Berlin, ich sage den Namen jetzt nicht, der ist da zuständig für alle Fälle, die von Ihnen rüberkommen, Sie wissen, wen ich meine, der hat im Moment mehr zu tun mit Fristverlängerungsanträgen. Der zweite Punkt ist, pro Finanzamt gibt es einen Experten, der sich mit Blockchain-Technologie auskennt. Wir müssten wahrscheinlich 7.000 Prüfer ausbilden und nichts anderes machen als das. Ich habe es mal hochgerechnet. Wir hätten Vollzugsaufwand von 1 Milliarde Euro für Bürger und Verwaltung. Und ich weiß nicht, ob sich das lohnt.
Vielen Dank. Herr Günther, bitte.
Vielleicht noch dann eine Frage. Also vielen Dank erstmal für die Ausführung. Welche Anforderungen sollten bei der praktischen Umsetzung an die Digitalisierung gerade gestellt werden? Also Datenübertragung, Schnittstellen. Sie haben ja auch vorhin noch mal das ausgeführt, das Beispiel der Sandbox und so weiter. Das wäre vielleicht auch noch mal wichtig. Ja.
Herr Steger, bitte.
Also das Erste, was mir wichtig wäre, ist, dass wir wirklich eine Standardisierung der Datensätze zeitnah bekommen, weil die Wirtschaft wartet ja darauf und wir müssen ja eigentlich am 1.1. anfangen. Wenn Sie uns vorstellen, ein Monat ist rum, sind es vielleicht 200 Millionen Datensätze, die nachzupflegen sind. Und das Zweite ist halt, dass die Finanzverwaltung intern natürlich, also reden wir Klartext, es gibt, glaube ich, 3 Anbieter, die die Daten für Sie aufbereiten können. Die stehen da auch alle drin. Da entstehen auch Monopole, die sind teilweise auch amerikanisch beherrscht. Also ob wir wirklich diesen Weg so gehen sollten, weiß ich nicht genau. Und wir erwarten natürlich, dass die Finanzverwaltung in der Lage ist, mit Augenmerk, also sprich die Lücken zu erkennen und dass sie dann mehr Software haben, als nur, dass die Datenauswertungssoftware ist. Weil die Blockchain auslesen könnte theoretisch jeder alleine. Das würde uns nicht weiterhelfen.
Dankeschön. Sie haben noch 30 Sekunden, bitte.
Halten Sie vielleicht eine Klarstellung im Gesetz für notwendig in Form der elektronischen Übermittlung, also wie sie erfolgen kann? Vielleicht noch.
Auf jeden Fall würde ich dem Gesetz begrüßen. Also wir können uns auf. Entschuldigung, Herr Görke.
Sie sind dran, bitte.
Entschuldigung. Also ich würde auf jeden Fall, andere EU-Länder haben das gemacht, dass sie auf den KAF Bezug nehmen. Das wäre auf jeden Fall ein Vorteil. Das ist, sage ich mal, in der DRC8-Verordnung gibt es da nicht viel dazu. Also es wäre ganz gut, wenn man diesen Rahmen erweitert.
Vielen Dank. Damit geht das Fragerecht jetzt an die SPD-Fraktion, der Kollege Behrens. Bitte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren der Sachverständigen. Ich würde ganz gerne Herrn Prof. Dr. Andreas Kerkemeier von der TU Darmstadt mit dem Blick der Wissenschaft einmal mit ins Boot nehmen. Und folgende Frage: Können Sie uns einen kurzen Ausblick geben, inwieweit sich die Regulierung des dezentralen Finanzsektors von der Regulierung des klassischen Finanzsektors, insbesondere im Hinblick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Aufsicht durch die jeweiligen Behörden derzeit unterscheidet? Ergeben sich aufgrund der Dezentralisierung und Anonymität von Kryptowährungen im Vergleich zu traditionellen Finanzinstrumenten spezielle Herausforderungen? Und wenn ja, was sollte besonders berücksichtigt werden? Dankeschön.
Herr Professor Kerkemeier, Sie haben das Wort.
Ja, sehr geehrten. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Behrens, für diese Frage. Das ist ein sehr großes Thema, was Sie hier ansprechen. Deswegen versuche ich das etwas stilisiert zu zeichnen. Wir haben auf dem traditionellen Finanzmarktrecht typischerweise den Vorteil, dass wir als Aufsichtsbehörden und Gesetzgeber hingehen können und sagen, wir haben hier intermediäre Finanzdienstleister, an die wir bestimmte Forderungen adressieren. Und das klappt verhältnismäßig gut, weil wir es mit professionellen Marktakteuren zu tun haben, die auch im Compliance-Bereich sehr gut aufgestellt sind. Daneben im Bereich der dezentralen Finanzanwendung müsste man vielleicht mit dem Mythos aufräumen, dass es sich um etwas ganz grundsätzlich anderes handelt, in dem Sinne, als verschiedene Finanzdienstleister in den letzten Jahren dazugekommen sind, die ein Ökosystem rund um die dezentralen Finanzanwendungen zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel, Sie wollen einen Bitcoin kaufen, Sie wollen das aber mit Euro tun, dann müssen Sie ja irgendeinen Finanzdienstleister in Anspruch nehmen, um das tun zu können. Nichtsdestotrotz besteht es gibt natürlich auch ganz viele Anbieterinnen und Anbieter von Kryptowerten, die ganz normal am Markt aktiv sind. Und Frau Koschigi hat es ja auch schon angesprochen, die MiCA setzt die entscheidenden Standards im europäischen Markt. Und deswegen ist es auch sehr zu begrüßen, dass DAG 8 auch an die Terminologie von der MiCA weitgehend anknüpft. Und nichtsdestotrotz gibt es Bereiche im Bereich der dezentralen Finanzanwendung, wo wir es letztlich mit einer Situation zu tun haben, wo wir keine Intermediäre brauchen. Das heißt, Sie können, es ist gerade jetzt schon mal ein Beispiel gebildet worden, wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass Herr Günther eine Börse betreibt und Herr Steger eine Börse betreibt, sondern Sie sagen direkt im dezentralen Finanznetz drin sind, dann bräuchten Sie mich nicht als Börse, um sozusagen zwischengeschaltet zu werden, sondern Sie können das direkt untereinander peer-to-peer abwickeln. Und das stellt eine Reihe an Herausforderungen für die Rechtsdurchsetzung. Stichworte sind sicherlich Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und dergleichen mehr. Und da bietet sich vielleicht ein Ansatz an, der schon ein bisschen kurz vorhin anklang bei Herrn Steger, wobei es, glaube ich, ein bisschen skeptischer bei Ihnen durchklang. Insbesondere die Intermediäre in Anspruch zu nehmen, die man braucht, um ins Netzwerk rein und vielleicht auch aus dem Netzwerk wieder rauszukommen. Das könnte ein Ansatz sein.
Vielen Dank. Und Herr Kollege Behrens hat weiter das Wort.
Ich stelle die nächste Frage, dann hat er mehr Zeit.
Dann wollen wir das mal so probieren. Und damit ist die AfD dran, der Kollege König, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben noch eine Frage, in dem Fall an die EU-Kommission, an Frau Koschigi und an Herrn Professor Kerkemeier von der TU Darmstadt. Die Bundessteuerberaterkammer und der Europäische Rechnungshof haben kritisiert die teilweise unklaren Rechtsbegriffe im DAG. Und die Frage ist teilen Sie diese Bedenken, dass Sie von der EU-Kommission das nicht teilen, wird schon klar sein. Aber Fakt ist, das ist jedenfalls in einigen Stellungnahmen auftauchten, dass es unklare Rechtsbegriffe gibt. Wie sehen Sie das? Haben Sie das ordentlich, Ihre Arbeit ordentlich gemacht? Und von Herrn Kerkemeier eben da ist ja die Sanktionierung sogenannter unrichtiger Meldungen in § 379 Absatz 2 und so weiter der Abgabenordnung. Ist das in dem Falle mit dem rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgrundsatz vereinbar, angesichts der doch, wie gesagt, strittigen DAG-Kennzeichen? Das ist die Frage, ja.
Ich würde mit Ladies First, Frau Koschigi, Sie beginnen, bitte.
Dankeschön, danke für die Frage. Also mir ist nicht klar, um welche Rechtsbegriffe es geht. Wir haben uns hauptsächlich auch an KAF gehalten, als wir die Richtlinie erstellt haben. Also weiß ich nicht, um welche Rechtsbegriffe es wirklich geht. Zu CAF, wie ich schon vorher gesagt habe, haben wir viele Begriffe aus MiCA genommen, damit die Begriffe in der EU überall gleich sind.
Herr Professor Kerkemeier, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch für die Frage. Ich würde die Gegenthese wagen und darauf hinweisen, dass insbesondere in den Anhängen zu DAG 8 ja wirklich minutiös ausbuchstabiert ist, was zu melden ist, von wem zu melden ist, und das teilweise zu einer fast schon kasuistischen Gesetzgebungstechnik mündet, die für diejenigen, die das lesen, nicht immer leicht zu verdauen ist, sagen wir es so. Insofern sehe ich Stand jetzt keine Schwierigkeiten mit Blick auf den rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgrundsatz. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor. Herr Kollege König, Sie haben noch mal das Wort. Bitte schön.
Kurze Nachfrage. Wenn das alles minutiös aufgeschrieben ist, dann könnte man jetzt wieder von der anderen Seite raufgehen, dass wir, was Herr Steger vorhin sagte, dass man eigentlich eine ganze Menge Bürokratieaufwand zumindest für die Anbieter hat, dadurch, wenn man eben halt diese minutiösen Merkmale, die dort aufgezeichnet sind, aufgeschrieben sind, halt alle einhalten muss. Gehe ich da mit dieser Vermutung recht oder eher nicht? Wieder Herr Professor Kerkemeier.
Herr Professor Kerkemeier.
Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, die Merkmale sind durchaus ja, manchmal ein bisschen ambitioniert, aber die Nutzerinnen und sagen, die meldepflichtigen Stellen sind ja in aller Regel professionelle Marktakteure, die ja auch über eine Kundenbeziehung zu den Nutzerinnen und Nutzern von Kryptowerten verfügen, die dementsprechend die entsprechenden Daten haben. Und ich gehe auch davon aus, dass sozusagen die Definition, wie sie jetzt insbesondere in den Anhängen zu DAG 8 niedergelegt sind, vielleicht sagen nicht immer schöne Prosa sind zum Lesen, aber dass die Praxis damit auch gut umgehen kann. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Kollege König, Sie haben weiter.
Ja, dann nochmal eine Frage an Frau Koschegi von der EU-Kommission. Jetzt haben Sie gesagt, dass Ihnen die unklaren Rechtsbegriffe nicht so klar sind, die wir hier angeführt haben. Andererseits hat immerhin die Bundessteuerberaterkammer und auch Ihre, nicht Ihre, sondern der ist ja normalerweise exekutivfern, aber der Europäische Rechnungshof das immerhin moniert. Wie ist da Ihre Stellungnahme dazu?
Frau Koschegi, können Sie darauf antworten?
Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich davon irgendwie nichts gehört habe. Also ich bin der Meinung, dass unsere Begriffe sehr klar sind und dass wir, wie Herr Kerkemeier auch gesagt hat, dass im Anhang alles gut ausgeführt haben und alles ziemlich klar ist, wie die Abläufe sind. Und
vielen Dank. Damit geht das Rederecht wieder an die Unionsfraktion, der Kollege Günther. Bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht an Herrn Michael Schmidt vom Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in Nordrhein-Westfalen. Sie haben ja vielfältige Erfahrungen auch in Ihrem Landesamt zu Kryptogeschäften. Und im Hinblick auf diese Erfahrung und auch die zukünftige Arbeitsweise, wie beurteilen Sie das Umsetzungsgesetz und wie wichtig ist die Meldepflicht dann für Ihre Arbeit?
Vielen Dank für die Frage. Also. Vielen Dank, Herr Kollege Günther. Herr Schmidt, Sie haben das Wort.
Vielen Dank für die Frage. Die Meldepflicht erleichtert insofern die Ermittlungsarbeit, weil bekannt ist, welcher Kryptowertenutzer auf welcher Börse unterwegs ist. Dadurch, dass die Werte zusammengefasst gemeldet werden, können sie für das deutsche Steuerrecht nicht eins zu eins verwandt werden, sondern sind erstmal nur ein Hilfsmittel zur Einschätzung einer möglichen Steuerpflicht, weil das deutsche Steuerrecht hat das Ganze so aufgebaut, dass es sich im Augenblick noch um Einkünfte aus privaten Äußerungsgeschäften handelt und es eine Haltefrist gibt, wenn An- und Verkauf innerhalb von 12 Monaten stattgefunden hat, ist es steuerpflichtig, außerhalb von 12 Monaten halt nicht. Das heißt, um die Besteuerung durchzusetzen, braucht die Finanzbehörde viele weitere Daten, die in dieser Meldepflicht nicht abgedeckt worden sind, aber wird in die Kenntnis gesetzt, sich an die Börsen zu wenden, die diese Daten vorhalten. Und im Rahmen von Rechtshilfeabkommen oder Auskunftsersuchen auch heute schon der Finanzverwaltung zur Verfügung stellen. Aber um ein Besteuerungsrecht durchsetzen zu können, braucht man die Anschaffungskosten, man braucht die historischen Anschaffungsdaten, auch wenn die Kryptowerte zwischen zwei Kryptobörsen hin und her geschoben worden sind. Und man braucht eigentlich sogar auch das Datum der Beginn der Geschäftsbeziehungen, weil man im deutschen Steuerrecht eigentlich nach dem Grundsatz First in, First out, also dass der erste Kryptowert, der gekauft wird, ist auch der, der als erstes wieder verkauft wird, handelt, dann muss man eigentlich eine historische Entwicklung der Bestände haben können. DAG 8 ist eine große Hilfe, weil die Börsen identifiziert worden sind und man auch über das Volumen und über die zusammengefassten Meldungen eine Ersteinschätzung machen kann. Die Arbeit beginnt für die Finanzbehörden danach.
Vielen Dank, Herr Schmidt. Herr Kollege Günther, bitte.
Ja, noch mal eine Nachfrage, was der Gesetzgeber noch an gesetzlichen Grundlagen dann schaffen kann, damit Sie Steuerhinterziehung mittels Kryptogeschäften dann besser bekämpfen können. Sie haben ja verschiedene Erfahrungen auch, gerade durch ein zweites, ich habe das noch mal heute gelesen, durch ein zweites großes Datenpaket zu Kryptogeschäften. Das würde mich noch mal interessieren. Danke.
Uns auch, Herr Schmidt, bitte.
Also im Grunde genommen braucht die Finanzverwaltung die Einzeltransaktionsdaten, die auf der Börse stattgefunden haben. Das ist die Datenbasis, die auch die klassischen Steuerberechnungssoftware-Anbietern von ihren Kunden verlangen, um die Besteuerungsgrundlagen aus den Daten ermitteln zu können. Wenn ein Steuerpflichtiger seiner Mitwirkungspflicht nicht nachkommt, braucht die Finanzverwaltung diese Einzeltransaktionsdaten verbunden mit einer Bestandsentwicklung der einzelnen Wallets.
Wir gehen weiter, und zwar an Fraktion Bündnis 90 Grüne. Herr Lux, bitte.
Ja, vielen Dank. Auch ich bin unter anderem der Europäischen Kommission sehr dankbar dafür, dass wir einen Schritt zu mehr Gerechtigkeit gehen in diesem Bereich, wo es so viel Ungerechtigkeit gibt. Und Herr Professor Georg hat das angesprochen, dass wir über zweistellige Milliardenbeträge sprechen, die den Steuerzahlern jedes Jahr entgehen. Das sind Summen, da müssen wir uns mal vergegenwärtigen. Von einem zweistelligen Milliardenbetrag könnte man kostenloses Mittagessen für alle Kinder finanzieren und da sozusagen zu versuchen, das mit formalistischen Argumenten in die Absurdität zu bringen, das finde ich nicht richtig. Professor Georg, es ist schon angeklungen worden, gerade in einigen Äußerungen. Ich möchte es aber auch noch mal an Sie fragen. Was müssten wir alles auch steuerrechtlich tun, um Lücken zu schließen im Bereich, um diese zweistelligen Milliardenbeträge eben auch einnehmen zu können?
Herr Professor Georg, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Frage. Wir haben es ja jetzt in ein, zwei Beiträgen rausgehört, dass die Jahresfrist, die wir hier haben in Deutschland, in der Kryptogewinne nicht, wenn man die länger als ein Jahr hält, werden sie nicht besteuert, dass das durchaus auch Komplikationen nach sich zieht. Einfach, weil man immer nachprüfen muss, wie lange ist es jetzt genau gehalten, wenn man kann sich dann über die Verfahren streiten, FIFO versus LIFO. Da haben dann auch Gerichte Meinungen dazu, wie das genau zu bewerten ist. Also es entsteht dadurch eine Komplexität durch diese Jahresfrist, die einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Wenn man sich mal so ein bisschen überlegt, wo kommt diese Jahresfrist eigentlich her, dann hat man am Anfang gesagt, wir wollen da eine neue Industrie unterstützen. Das ist ja auch durchaus interessant und relevant und wichtig. Das hat dann so ein bisschen sein eigenes Leben genommen. Von der FDP, die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht erinnern, hat das Ganze dann stets sozusagen Bestandsschutz gehabt. Aber es ist, glaube ich, heute nicht mehr zeitgemäß, diese Jahresfrist zu haben. Sondern, muss man auch sagen, in Europa sind wir mittlerweile relativ isoliert, was das angeht. Portugal hat noch eine ähnliche Regelung, aber die großen Nachbarn alle nicht mehr. Und die große Frage ist, wie verlässlich sind die Daten aus der Industrie? Und nach allem, was man so liest, wenn man die vergleicht, auch zwischen verschiedenen Anbietern oder zum Beispiel Blockbit einfach mal anruft und fragt, wie habt ihr das genau gemacht, da kommt man drauf, dass diese Daten vermutlich gar nicht so weit weg sind von der Realität. Also diese Ausnahmeregelung, die die Komplexität nach sich zieht, das wäre so das Erste, wo man rangehen sollte. Einfach weil das so naheliegend ist. Es geht hier nicht um eine Steuererhöhung, sondern es geht um eine Abschaffung einer Ausnahme, die uns in Europa relativ allein dastehen lässt.
Vielen Dank, Herr Professor. Herr Kollege Lux, Sie sind wieder dran. Bitte.
Entschuldigen Sie, Herr Vorsitzender, beim anderen Ausschuss ist das anders. Frau Kuschigi, wenn ich noch an Sie anschließend dazu eine Frage richten darf. Teilen Sie diese Einschätzung von Herrn Professor Georg und würden Sie der Bundesrepublik Deutschland raten, diese Ausnahme hier national auch aufzugeben, um mehr Einheitlichkeit und Gerechtigkeit in Europa herzustellen?
Vielen Dank. Frau Kuschigi, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich muss zugeben, dass ich mir das aufgeschrieben habe, weil ich ziemlich schockiert war, dass es diese Ausnahmsregelungen gibt für die Besteuerung der Kryptogewinne. Ja, auf jeden Fall würde ich dazu raten, das zu ändern.
Danke. Herr Kollege Lux, Sie haben weiterhin das Wort.
So. Dann machen wir noch mal was Drittes, nämlich an Herrn Professor Vivo, wenn ich an Sie noch eine Frage richten darf. Könnten Sie noch mal was sagen zu den Auswirkungen auf Finanzdienstleister und insbesondere die kleineren Finanzdienstleister und kleineren Kryptodienstleister? Wie groß schätzen Sie die bürokratischen Mehrbelastungen durch die Meldepflichten dort ein?
Herr Professor Vivo in New York, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal grundsätzlich. Im traditionellen Banken- und Finanzsystem haben wir das wir seit langer Zeit haben, sowohl für das Steuerrecht als auch für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und so weiter, haben wir den gesetzlichen Rahmen geschaffen, um diese Probleme anzugehen. Diese neuen Zahlungssysteme operieren außerhalb des traditionellen Systems und deswegen muss man die gesetzlichen Grundlagen dafür schaffen, das einzubeziehen. Also da gibt es, ich höre immer wieder, dass es gibt Bürokratieaufwand und so weiter. Ja, natürlich. Natürlich gibt es Bürokratieaufwand. Wie kann es anders sein? Das kann kein Argument dagegen sein, dass man die bestehende Situation beibehält. Ja, das schafft unfaire Bedingungen. Das untergräbt den gemeinsamen Markt der Europäischen Union. Das heißt, es gibt keine Alternative, dies nicht zu tun. Es ist also allein die Frage, wie macht man das effizient? Für die Steuerbehörden selbst bedeutet das natürlich zunächst einmal sehr hohe Investitionsausgaben. Für die Betroffenen kann ich unmittelbar nicht beurteilen, ob das für kleinere Dienstleister vielleicht zu viel ist. Das muss man ausprobieren.
Herr Professor, Sie hören immer unseren Unterbrechungston leider nicht vielleicht. Insofern verzeihen wir Ihnen das, beziehungsweise verstehen das. Ich würde jetzt fortsetzen wollen mit der SPD-Fraktion. Der Kollege Behrens ist dran. Bitte schön.
Herzlichen Dank dafür. Ich würde noch mal mit Professor Dr. Andreas Kerkemeier weitermachen. Herr Kerkemeier, im Kryptobereich ist ein rasant technologischer Fortschritt erkennbar. Inwieweit ist der aktuelle Regelungsrahmen geeignet, mit neuen Entwicklungen wie dezentralen Börsen, anonymen Wallets oder tokenisierter Vermögenswerten im Hinblick auf die Steuerbetrugsbekämpfung umzugehen? Und wie müsste DAG 8 Ihrer Einschätzung nach weiterentwickelt werden, um auch langfristig eine wirksame steuerliche Erfassung in einer sich wandelnden Kryptolandschaft sicherzustellen?
Vielen Dank, Herr Kollege. Und Herr Kollege Professor Kerkemeier hat das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Behrens, für die Frage. Ich hatte es vorhin ja schon einmal ganz kurz skizziert. DAG 8 setzt ja wesentlich bei den Intermediären an und löst nicht so wirklich das Problem. Und das kann man aber wahrscheinlich auch nie zu 100% lösen, der komplett dezentralen Public Permissionless Distributed Ledger Netzwerke. Da muss meines Erachtens, weil wir es damit Transaktionen zu tun haben, die pseudonym sind, also die zwar zuordnenbar sind, aber wo wir sagen, die Personen, die dahinter stehen, nicht ohne weiteres identifiziert werden können. Und weil es mit Transaktionen zu tun haben, zumindest sagen im klassischen Bitcoin-Netzwerk, die immutable sind, also die nicht ohne den Willen der beteiligten Transaktionsparteien einfach rückgängig gemacht werden können, muss man abwägen, wie man sagen damit umgeht als Gesetzgeber. Man kann jetzt natürlich Forderungen allgemein an Marktakteure adressieren, also an jede Kryptowertnutzerin zum Beispiel. Da würde ich aber vor überzogenen Erwartungshaltungen eher ein Stück warnen, denn der wesentliche Vorteil, den DAG 8 jetzt mit sich bringt, ist, dass sagen, auf diejenigen Finanzdienstleister und Intermediäre zugreift, die typischerweise genutzt werden, um derartige Kryptowerte zu erwerben, zu halten und wieder zu veräußern. Und wenn wir jetzt sagen, Verhaltenspflichten für die einzelne Nutzerin oder den einzelnen Nutzer statuieren, dann kann man das machen, gar keine Frage. Da gibt es auch überhaupt gar keine völkerrechtlichen grundlegenden Bedenken dagegen. Allerdings muss man das Ganze ja dann auch noch durchsetzen. Das ist, sagen Stand jetzt, natürlich relativ aufwendig, das dann auch zu tun, weil man muss dann ja sagen, die Personen ermitteln, die dahinter stehen, man muss sie identifizieren und man muss dann denen gegenüber auch wiederum nochmal die Steuerpflicht durchsetzen. Nochmal, das kann man alles tun. Ich möchte nur zu bedenken geben, dass sagen, der Weg, den DAG 8 wird, jetzt vielleicht sagen erstmal der einfachere und schnellere Weg ist und man kann sich sicherlich dann darüber unterhalten oder rechtspolitisch darüber diskutieren, ob man diesen Ansatz noch ausweitet und mit welchen rechtspraktischen Hürden der dann verbunden ist. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor und der Kollege Behrens.
Ja, ist der Florian Köbler noch dabei, weil ich sehe ihn im Bild nicht?
Ja, er ist noch dabei.
Okay, dann würde ich mit Herrn Florian Köbler weitermachen von der Deutschen Steuergewerkschaft. Herr Köbler, mit der Umsetzung der EU-Richtlinie DAG 8 sollen Kryptodienstleistungen künftig Kundendaten wie Geburtsdatum, Ort und Steuer-ID an die Finanzbehörden melden. Wie beurteilen Sie aus der Sicht der Steuerverwaltung diese neue Meldepflicht? Sind die Finanzbehörden auf die Meldung der Daten angewiesen? Oder können Sie bereits jetzt schon auf Daten zugreifen? Und können Sie zudem einen Ausblick geben, wie die Finanzbehörden die Daten zukünftig verarbeiten werden? Danke.
So, Herr Kollege Köbler.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage.
Wir müssen Sie nur noch einen kleinen Moment. Wir müssen Sie nur noch im Bild. Insofern halten wir mal die Uhr an. Da wollen Sie auch sehen. Ja, ich auch. Aber deswegen hatte ich mich hier erkundigt, ob er da ist. Und er ist da. Und insofern ist die Kamera an, ja. Ja, okay. Dann werden wir mal den Service rufen. Da ist er.
Jetzt aber. Sehr gut.
Sie haben das Wort, bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage. Also ich glaube, insgesamt sind wir definitiv auf diese Daten angewiesen. Und ich habe es vorher gesagt, je strukturierter, desto besser. Klar ist aber eins, dass diese Daten insgesamt ein sehr, sehr beträchtliches Datenvolumen haben werden. Also das heißt, wir haben als Steuerverwaltung natürlich auch die Herausforderung, die Daten entsprechend zu analysieren, aufzubereiten und dann am Ende der Straße auch an die zuständigen Stellen draußen in den Finanzämtern eben anzuliefern. Und zwar so, dass die Kolleginnen und Kollegen, die eben Steuerfestsetzungen machen, anwenden können, diese Daten. Also das heißt, wir haben vorher schon darüber gesprochen, Ausgangslage ist ja in der Regel immer Paragraph 23. Ich möchte aber an dieser Stelle schon auch darauf hinweisen, dass wir erleben, dass zum Beispiel im Bereich der sogenannten Security Tokens, und ich habe es in meiner Stellungnahme auch geschrieben, mittlerweile sehr viel passiert. Und wenn man aus Insiderkreisen da auch ein bisschen zuhört, dann scheint hier sehr, sehr viel zu laufen, indem man eben Instrumente an solche Token dranpackt, die eigentlich einer anderen Besteuerung unterliegen würden. Und das Ganze eben, der Herr Professor Kerkemeier hat es vorher wunderbar erläutert, eben zwischen den einzelnen Parteien handelt, sodass die Steuerverwaltung leider raus ist. Vielleicht ein Wort, gestatten Sie mir das auch noch zum Thema Bürokratie. Ich glaube, das ist eine gute Bürokratie. Es gibt ja eine gute Bürokratie und eine schlechte Bürokratie. Und wir haben die gleichen Pflichten ja auch für die Banken und Kryptodienstleister, glaube ich, muss man auch Das ist ein Geschäftsmodell von Ihnen. Und eins ist auch klar, die können Digitalisierung. Die können Digitalisierung. Und von daher ist das wirklich ein Kinderspiel. Klar, es ist ein Anfangsaufwand, aber es ist jetzt nicht so, dass die dann tagtäglich damit einen riesen bürokratischen Aufwand haben, sondern die implementieren einmal diese Meldesysteme und dann funktioniert das sehr gut, wie das beispielsweise eben auch bei den ganz regulären Plattformen eBay, Amazon und Co. über dieses Plattformsteuertransparenzgesetz gelaufen ist. Also ich habe davor keine Angst. Was mir persönlich Sorge bereitet, sind eben diese Transaktionen, die eben nicht auf diesen offiziellen Coinbases und so weiter stattfinden, sondern eben zwischen den Usern, weil da wird es schwierig ranzukommen, weil wir eben nicht direkt in solche Wallets reinschauen können.
Vielen Dank, Herr Köbler, und ich gebe weiter an Herrn Günther, an die Unionsfraktion. Bitte schön.
Meine nächsten Fragen richten sich nochmal an die EU-Kommission, die Generaldirektion Steuern und Zoll, Frau Koschegi, im Hinblick auf die Anpassung bei DAC 6. Wie beurteilen Sie die vorgeschlagene Anpassung der Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltung und ist diese Änderung erforderlich?
Frau Koschegi, Sie sind dran.
Bei DAC 6?
Herr Kollege, vielleicht können Sie das noch mal wiederholen, bitte.
Genau, also wie beurteilen Sie die jetzt vorgeschlagenen Anpassungen der Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltung, also bei DAC 6, ja?
Sie haben...
Wurde denn damit DAC 6 gemacht?
Wenn Sie die Frage nicht beantworten wollen oder können, ist das Ihr Recht.
Ich komme darauf zurück.
Dann würde ich das Wort an den Kollegen Günther zurückgeben zunächst. Gibt es weitere Fragen an die Anzuhörenden?
Genau, dann würde ich meine Frage noch mal an Herrn Matthias Steger wenden wollen vom Institut für Digitalisierung im Steuerrecht. Es ist empfehlenswert, über eine EU-weit einheitliche Plattform der Datenübertragung und Registrierung, also wir bleiben mal bei dem Thema EU, zu verfügen, beziehungsweise sehen Sie Probleme, wenn die einzelnen Länder über unterschiedliche Aufzeichnungssysteme dann verfügen?
Herr Steger, bitteschön.
Vielen Dank. Also ich würde es sehr begrüßen im Sinne der Standardisierung, was wir auch fordern bei anderen Steuersystemen, dass man eine einheitliche Blockchain oder eben Registrierungsbasis hätte, also einheitliche Datensätze, weil sämtliche Akteure sind international tätig. Also es gibt keine Exchange, die nur für Deutsche ist, außer vielleicht bitcoin.de, aber ich glaube, da sind auch viele Österreicher und Schweizer. Also das gibt es einfach nicht. Und insofern ist es natürlich, auch wenn Herr Köbler gesagt hat, Fingerschnips, aber wenn ich für jedes EU-Land einen anderen Rahmen schaffen müsste, also wenn wir uns an CAF orientieren, hätten wir halt weltweit abgebildet. Und es wäre sicherlich auch sinnvoll, wenn die EU sowas anbieten würde.
Vielen Dank. Herr Günther, bitte.
Ist Ihnen dann bekannt, Herr Steger, ob es also in der EU weit auch einen zwischenstaatlichen Austausch über diese Daten gibt im Einzelnen?
Herr Steger, bitte.
Also da muss ich passen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur aus den früheren Zeiten, als ich in der Finanzverwaltung tätig war, dass es durchaus sehr gute Ermittlungsmöglichkeiten gibt und in Brüssel bei der Umsatzsteuer auch eine sehr intensive, sage ich mal, Kooperation gibt. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man sowas relativ einfach hinbekommt.
Dankeschön, Herr Günther.
Dann würde ich noch eine Frage ganz gern an den Bundesverband Blockchain-Verband nochmal an Herrn Becker richten wollen. Vielleicht auch ein bisschen so abschließend, wie könnte der Gesetzgeber die Kryptobranche und die Blockchain-Technologie auch weiter unterstützen?
Herr Becker, bitteschön.
Danke für die Frage. Wir haben es ja teilweise schon gehört, dass es Probleme gibt, Massenprobleme, technische Probleme, Definitionsprobleme. Aber es ist ja nur ein Probelauf. Wir werden globale digitale Währungen bekommen, staatlicher Natur. Wir bekommen privatwirtschaftliche Stablecoins. Wir haben CO2-Zertifikate, wir haben jede Menge Digital Assets und der Staat muss sich dringend darauf vorbereiten, genauso wie die Wirtschaft, mit diesen systemisch umgehen zu können. Insofern ist die Frage nach Bürokratiekosten wirklich ein Witz. Wir brauchen das einfach und wir brauchen es auch für die europäische souveräne Eigenpositionierung im technologischen Bereich. Die Trump-Administration hat uns das gerade im Bereich Stablecoins vorgemacht, wie die Umgehung staatlicher Behörden und das Setzen auf Privatwirtschaft mit allen positiven wie negativen Nebenwirkungen aussehen könnte. Insofern bitte ich alle Beteiligten, dringend mehr in die Zukunft zu schauen. Und es wäre auch schön, wenn weniger Wunschdenken herrschen würde, 47 Milliarden versteuerbare Entgehungssummen. Es ist einfach utopisch angesichts der Haltefristen, die steuerlich da sind. Lassen Sie uns da bitte die Kirche im Dorf lassen. Und die Anbieter agieren auch nicht außerhalb des Systems, sondern wir haben es hier mit einer Innovationsbranche zu tun, die jetzt regulatorisch sozusagen domestiziert wird. Und ich möchte das nicht so im Raum stehen lassen, dass Mitglieder unseres Verbandes, BaFin-lizenzierte Dienstleister außerhalb des Systems agieren.
Danke. Vielen Dank, Herr Becker. Und damit geht das Rede- oder Fragerecht an die AfD-Fraktion zurück. Frau Kollegin Nieland, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, meine Frage geht auch noch mal an Sie, Herr Becker. Sie sprachen in Ihrem mündlichen Beitrag vorhin von einem Umdenken. Eine Ihrer Kernforderungen, einer der Kernforderungen Ihres Bundesverbandes ist ja die Schaffung innovationsfreundlicher und rechtssicherer Regelungen für die Web3-Projekte und dass wir Deutschland zu einem Vorbild oder Sie möchten Deutschland zu einem Vorbild einer effizienten Digitalisierung machen. Vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir jetzt hier geführt haben und die unterschiedlichen Antworten, auch zum Beispiel des Vorschlags einer Sandbox, meine Frage an Sie, an welchen konkreten Punkten sehen Sie denn die größten technischen oder organisatorischen Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieser Meldepflicht? Wie groß ist der Faktor Mensch an dieser Stelle ein möglicher Stolperstein?
Danke. Moment. Danke. Die Kollegin muss noch ausreden. Damit ist die Frage gestellt. Herr Becker, Sie haben das Wort.
Danke. Ich weiß nicht, ob die Antwort allen gefallen wird, aber ich versuche es mal darzustellen und ein bisschen zu veranschaulichen. Wir haben schon über die verschiedenen Lösungsanbieter im Steuerbereich geredet. Da gibt es etliche EU-Anbieter, die diese Daten also fast auf Knopfdruck auch übermitteln können, inklusive eben auch der Einzeltransaktionen. Das wird nicht das Problem sein. Das Problem ist, dass wir sehr viele Akteure entlang der Wertschöpfungskette haben. Und wenn Sie sich vorstellen, dass es eben zwar eine europäische Rechtsprechung oder Rechtsverordnung gibt, aber dann Gerichte Dinge unterschiedlich interpretieren werden, sie müssen die quasi Umsetzungspraxis in allen EU-Ländern verfolgen, dann muss also quasi ein Startup vor allem in der Compliance-Abteilung juristische Fachkenntnisse nachziehen. Also das Problem liegt nicht so sehr auf der technischen Seite, genauso wie es auf der Finanzverwaltung einen Einmalaufwand darstellt, aber die Schulung, das Aufstocken der Mitarbeiterzahlen, das ist das eigentliche Bottleneck. Und da sind wir wieder bei der Knappheit an Fachkräften. Die KI wird uns dabei allerdings helfen. Uns sollte allerdings allen klar sein, inklusive auch der Fragestellerin, dass Blockchain eine Backend-Technologie ist, die uns jeden Prozess erlaubt zu digitalisieren und dass, wenn man die richtigen technischen Entscheidungen trifft, auch sehr effizient. Gleichzeitig setzt es uns in die Möglichkeit, unsere demokratischen gesetzlichen Prinzipien umzusetzen. Die Blockchain ist sozusagen ein Werkzeug, das im Auge des Betrachters eben seine Wirkung entfaltet. Und deswegen ist es auch so wichtig, das zu tun. Die wesentlichen Herausforderungen für uns in Deutschland ist mit Sicherheit der industrielle Wandel. Und wir hatten schon gehört, dass im Bereich tokenisierter Finanzinstrumente, auch das Stichwort Security Tokens, das wird vor allem unsere Industrie betreffen, die Finanzierung des Mittelstands, die Sektorkopplung, die dringend effizienter werden muss. Und auch da haben wir eben verschiedene Arten von Tokens im Einsatz. Und ich fand es etwas unglücklich von Herrn Kobler, dass er sagt, dass bei den Security Tokens alles Mögliche dranhängen wird, was sich dann der Sichtbarkeit der Finanzämter entzieht. Da wird etliches dranhängen, aber eben auch im Sinne von Industrieeffizienz, Verfahrenseffizienz, was die Finanzämter gar nichts angeht. Aber es ist eben ein sehr wichtiges Tool, gesamtgesellschaftlich betrachtet. Deshalb würde ich dazu raten, immer etwas vorsichtig zu sein mit allzu flapsigen Darstellungen dessen, was technologisch möglich sein wird. Wir werden auch einen Großteil der Trades zwischen Softwareagenten haben. Also es kommt eine komplette Vervielfachung der Trades im Finanzbereich, im Industriebereich auf uns zu, mit noch vielfachen, verdutzendfachen des Datenaufkommens.
Vielen Dank. Das Wort geht nochmal an die AfD-Fraktion. Der Kollege König hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nochmal abschließende Frage. Ich will mal aufs Thema Gerechtigkeit hinkommen. Einer der Sachverständigen hat vorhin gesagt, dass in den USA halt die Finanzierung, die am Kapitalmarkt 10-mal besser ist für solche Unternehmen. Das ist eine gewisse Ungerechtigkeit, könnte man so interpretieren. Die Frage ist, was könnten wir denn tun, an rechtlichen Rahmenbedingungen ändern, damit sich dieses Missverhältnis vielleicht etwas ausgleicht?
An wen ja, haben
richtig,
Sie denn
die genau, Frage? An Herrn Becker.
An Herrn Becker, dann war ja die Kamera schon richtig, jetzt sieht sie noch rum und dann ja, ist Herr Becker dran.
Ja, ich hatte das vorhin angemerkt, das hat jetzt mehr was mit der Stärke des hiesigen Risikokapitalmarkts zu tun. US-Unternehmen sind in der Regel nicht nur besser finanziert, sondern auf globale Expansion ausgerichtet. Wir merken das auch im Verband, dass mehr und mehr internationale Unternehmen jetzt Mitglied werden wollen, weil es durch MiCA diesen einheitlich adressierbaren europäischen Markt gibt. Das heißt, wir laufen...
Sie können Ihren Satz beenden.
Wir laufen wieder in eine Situation, wo der Größere den Kleineren frisst und wir am Ende zu wenig europäische und hier ansässige Lösungsanbieter haben werden.
Vielen Dank. Dann würde ich an die Linksfraktion übergeben und Frau Van Drey hat das Wort.
Vielen Dank. Es ist schon eine ganze Weile her, aber ich würde gerne an Ihren Ausführungen von vorhin ansetzen, Herr Professor Dr. Georg. Und zwar haben Sie vorhin angeregt, neben den Transaktionsmeldungen auch die Bestandsabfragen von Kryptovermögen zu erwägen, um Buchgewinne steuerlich zu erfassen und Steuerumgehung zu vermeiden. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wie ließe sich eine solche Bestandsmeldung technisch und administrativ umsetzen und welche steuerlichen oder aufsichtsrechtlichen Vorteile sehen Sie gegenüber den bisherigen Beschränkungen auf Transaktionsdaten? Und wenn Sie schon dabei sind, vielleicht haben Sie auch eine Entgegnung zu der Debatte, die wir gerade schon wahrgenommen haben, zu lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt, die Herr Stegner ja auch mit aufgerufen hat.
Vielen Dank. Herr Professor Georg, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht auf die technische Seite eingehen. Es wird immer so getan, als wären mehr Daten schlecht, mehr unterschiedliche, mehr komplexe Daten. Das ist sicher nicht gut. Mehr Daten an sich sind gerade in Zeiten von KI nicht mehr etwas Schlechtes, sondern sind etwas sehr, sehr Positives. Es gibt zum Beispiel bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich spannende Projekte zur Erkennung von Geldwäsche, die darauf basieren, dass man eine systemische Übersicht bekommt über Zahlungsströme, wo KI-Modelle trainiert werden auf systemischen Zahlungsströmen. Für all solche Sachen sind mehr Daten eher hilfreich als schlechter. Die Firmen, über die wir hier sprechen, die von der Regelung betroffen sind, sind Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, genau diese Art von Daten zu verwalten. Die Kryptobörsen wissen sehr genau, wer wie viel hält. Das ist ihr Hauptgeschäftsmodell, das vertrauenswürdig an ihre Kunden zu vermitteln. Das heißt dann jetzt so zu tun, dass wir die besonders belasten würden, das sehe ich tatsächlich technisch einfach nicht, sondern die Daten sind verfügbar. Wir haben europäische Anbieter, die das auch aufbereiten können. Das heißt, ich würde gar nicht so sehr davor zurückschrecken, mehr Daten zu erheben. Und in dem Sinne dann eben nicht nur die Transaktionsdaten, sondern auch Bestände. Hypothetisch gesehen kann man einen Bestand immer aus der Summe aller Transaktionsdaten zurückberechnen. In der Praxis gibt es dann aber doch hier und da Probleme, zum Beispiel wenn Privacy Coins irgendwann im Spiel waren, wenn irgendwelche Mixer oder Tumblr, wie es dann heißt, im Spiel waren. Also wenn bewusst versucht wird, Transaktionsflüsse zu verschleiern. Hier können zusätzliche Informationen helfen, um diese Muster, die es da gibt, eindeutig zu erkennen. Dann vielleicht zu diesem Thema, lohnt sich das Ganze? Die Daten, die Blockbit gibt, man kann da jetzt irgendwie Fragen dran stellen, wie verlässlich sind die? Es sind die besten Daten, die wir im Moment haben, meiner Einschätzung nach. Und sie geben uns auch nur eine Hausnummer. Und diese Hausnummer ist 47,3 Milliarden insgesamt erwirtschaftete Gewinne, von denen im Moment laut Blockbit nur ein Drittel steuerpflichtig sind. Ausnahmen schaffen Arbeit. Grundsätzlich. Wenn ich meine Studenten ihre Klausuren korrigiere, dann verbringe ich 90% der Zeit an 10% der Studierenden, die das eben genau anders gemacht haben als alle anderen. Ausnahmen sind immer komplex und sind immer teuer. Daher sollten wir davon absehen, glaube ich, diese Sonderregelung weiter zu haben. Ich glaube, ich würde auch nicht unseren Steuerbehörden absprechen, dass sie KI-Tools verwenden können, dass sie eben moderne Methoden verwenden können heutzutage, um ihre Arbeit ordentlich zu machen. Der aktuelle Fahndungserfolg und die Erfolge, die Behörden ja haben, zeigen das ja auch deutlich. Wir gehen ja schon mit der Zeit. Also das erschließt sich mir nicht. Wo man diskutieren kann, ist, was für eine Art von Anreize wollen wir eigentlich setzen? Welche Art von Unternehmen wollen wir in Deutschland eigentlich ansässig haben? Wollen wir Unternehmen haben, die innovativ sind, weil sie Mehrwert schaffen, zum Beispiel Kapitalmarkt, Tokenisierung, ein integrierter europäischer Kapitalmarkt ist ein wichtiges Ziel. Wollen wir solche Unternehmen haben oder wollen wir Unternehmen haben, die Leuten helfen, Steuerzahlungen zu vermeiden? Und wir reden hier nicht über Otto-Normalbürger, sondern es geht hier um Leute, die die obersten 20% davon haben 230.000 Euro laut Blockpit angegeben. Wenn man jetzt hochrechnet, dass Wealth Manager einem immer raten, nie mehr als 5% des eigenen Vermögens in Krypto zu halten, kann man sich ausrechnen, wer davon jetzt hier genau profitiert. Also wir haben hier im Moment ein massives Geschenk an eine Bevölkerungsgruppe, die es tatsächlich nicht braucht. Und dadurch werden Anreize gesetzt, Krypto länger zu halten, die den Anlegern sicher schaden. Der Kryptomarkt hat sich massiv verändert über die letzten Jahre. Die Bundesbank, die EZB, alle Institutionen weisen darauf hin, dass systemische Risiken am Entstehen sind oder schon entstanden sind. Und wir haben eine Anreizstruktur, die Bürger dazu veranlasst, mehr und länger in Krypto zu halten. Geld übrigens, um den Satz zu beenden, das dann nicht in Aktien gehalten wird, also dass dann deutschen Unternehmen nicht zur Verfügung gestellt wird. Und ich glaube, da sollte man unbedingt ran.
Vielen Dank, Herr Professor Georg. Ich komme zu den letzten beiden Fragestellern. Und für die Union altbewährt, Herr Günther, bitte.
Ich würde sonst noch mal an die Deutsche Steuergewerkschaft, an Herrn Köbler, noch mal eine Frage stellen. Eine reine Verständnisfrage. Die Daten, die dann soweit jetzt auch dann erhoben werden oder gemeldet werden, gehen soweit dann ans BZST. Und wie müssen wir uns denn das vorstellen? Gehen insgesamt diese Daten dann aufbereitet an die Landesfinanzbehörden? Das ist noch mal vielleicht für mich wichtig.
Herr Köbler, bitte.
Das wäre der ideale Weg, gebündelt zunächst mal ans BZST, wie das eben bei solchen Meldungen in der Regel der Fall ist. Dort dann aufbereitet, an die Länder rausgesandt und dann im Idealfall im Endausbau an die jeweilige Veranlagungsstelle, die dann eben prüfen kann, wie sieht es hier konkret in dem Einzelfall aus. Kurze Antwort.
Kurze Antwort. Herr Günther.
Dann an Herrn Michael Schmidt dann nochmal vielleicht die Frage gerichtet. Also wäre dann, wir haben jetzt gerade gesagt, BZST dann an die Landesfinanzbehörden, wäre dann das bei Ihrer Stelle soweit, bei Ihrem Landesamt dann richtig soweit aufgehoben, um das dann weiter zu verteilen? Es gibt ja vergleichbare Stabstellen der Steueraufsicht bei den einzelnen Ländern auch, vergleichbar in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Daten dann gesammelt werden und als Datensätze dann an die Finanzämter verteilt. Und wenn ja, wie läuft das dann in Mecklenburg-Vorpommern, in Nordrhein-Westfalen, Entschuldigung, dann im Einzelnen?
Also der
Herr Schmidt, Sie haben das Wort.
Danke für die Frage und danke für die Worterteilung. Der DAG 8, der Referentenentwurf, sieht vor, dass die Daten an die Veranlagungsfinanzämter übergeben werden. In einem technischen Verfahren und quasi bei der Bearbeitung der Einkommensteuererklärung als elektronischer Datensatz zur Verfügung stehen wird und quasi mit den erklärten Werten dann abgeglichen werden kann. Aus unserer Sicht, also Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität hat einen Schwerpunkt in Steuerhinterziehung und Geldwäscheprävention und solche Sachen. Aus unserer Sicht wäre es hilfreich, wenn es einen Zugriff der Steueraufsichtsstellen und auch der Steuerfahndungsstellen auf diese Daten gibt, dass die nicht nur originär in den Veranlagungsfinanzämtern liegen, weil das einen systematischen Aufgriff möglich machen würde. Wenn jetzt für 7 Millionen Kryptowerte-Nutzer Daten an die Veranlagungsfinanzämter gehen und der einzelne Finanzbeamte soll die Qualität der Datensätze einschätzen, das halte ich für schlichtweg
eine Überforderung des Bearbeiters, der da an seinem Schreibtisch sitzt und einen guten Job machen will. Wenn man strategisch mit den Daten arbeiten will, müsste es einen Zugriff für eine Steueraufsichtsstelle oder eine Steuerfahndungsstelle geben.
Vielen Dank, Herr Schmidt.
Okay, vielen Dank. Die Fragen sind soweit beantwortet.
Vielen Dank, Herr Günther. Und zu guter Letzt Herr Behrens für die SPD-Fraktion. Bitte schön.
Herzlichen Dank. Ich würde dann das vorletzte Wort an Professor Dr. Andreas Kerkemeier geben, bevor der Vorsitzende das letzte Wort hat und wir zum Schluss kommen. Die Besteuerung von Kryptowährungen ist bislang nicht EU-weit einheitlich geregelt und unterscheidet sich teils erheblich zwischen den Mitgliedstaaten, sowohl in Bezug auf Haltefristen, Steuerarten als auch auf die Bewertung einzelner Transaktionen. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Komplexität der aktuellen Kryptobesteuerung in Europa, insbesondere im Zusammenspiel mit DAG 8? Und sehen Sie die Notwendigkeit, neben den Datenerfassungen durch DAG 8 auch steuerlich stärker zu harmonisieren, um Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit für Behörden wie Steuerpflichtige zu verbessern? Danke.
Herr Professor Kerkemeier, bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch für die Frage, Herr Behrens. Was die einzelne steuerliche Ausgestaltung in 27 Mitgliedstaaten angeht, glaube ich, da kann Frau Koschicke vielleicht ein bisschen mehr zu sagen als ich. Aber ich habe sagen schon auch dem Richtlinienentwurf sehr deutlich entnommen, dass es dort sehr unterschiedliche steuerrechtliche Regelungen gibt und dass es natürlich in dem Binnenmarkt prinzipiell problematisch oder es kann prinzipiell ausgenutzt werden. Von daher kann man schon die Frage stellen, ob DAG 8 vielleicht ein ganz nützliches Tool ist, mittels Meldepflichten kombiniert mit automatisiertem Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, um bestimmten Vollzugsdefiziten entgegenzuwirken. Aber das löst natürlich nicht das Problem der uneinheitlichen Besteuerung innerhalb der Europäischen Union. Jetzt ist es aber so, dass Steuerfragen, ich würde sagen, neben Fragen der Energiesouveränität und der Verteidigung ja Fragen sind, die klassischerweise sagen, die Mitgliedstaaten sehr, weil die den Mitgliedstaaten sehr wichtig sind, aus nachvollziehbaren Gründen. Und ich denke, also es ist so, dass die Union nun mal nur die Kompetenzen hat, die in den Verträgen auch eingeräumt worden sind. Und die Kompetenzen, die die Union hat, mit Blick auf insbesondere die direkte Besteuerung, sind sehr gering. Was man überlegen könnte, ist vergleichbar zur Mindestbesteuerung von Unternehmen, die wir ja seit, wenn ich das richtig sehe, 2 Jahren als Richtlinie haben, analog dazu darüber nachzudenken, ob man eine Art Mindestbesteuerung im Bereich von Kryptowerten oder Gewinnen aus Kryptowerten etabliert. Allerdings wäre die Rechtsgrundlage dort in den Verträgen wohl der Artikel 115 AEUV und der setzt Einstimmigkeit im Rat voraus unter Anhörung des Europäischen Parlaments. Also wir sagen, das wird politisch dann wahrscheinlich relativ anspruchsvoll, das dann auch aufs Gleis zu setzen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber auch Ihren Mitarbeitern für den langen Anhörungstag, für die Anhörungen hier heute bestritten haben. Insofern vielen Dank für die konzentrierten Fragen Ihnen, meine Damen und Herren, anzuhören. Vielen Dank, dass Sie uns jetzt in der letzten Anhörung des heutigen Tages mit Ihren wichtigen Informationen zur Verfügung gestanden haben. Und Sie werden den Gesetzgebungsprozess, denn darauf läuft es ja hinaus, maßgeblich mit beeinflussen. Vielen Dank also für Ihre Statements. Und insofern schließe ich die heutige Anhörung und wünsche Ihnen einen guten Tag, auch in New York, wo der Tag noch ein bisschen länger ist. Vielen Dank und auf Wiedersehen.